Halleluja, wir sind in einer Serie. Ich habe es ein bisschen anders umbenannt. Ich glaube, die Isa hat es finanzielle Stärke genannt. Ich bin da so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich versuche das ein bisschen kreativer zu machen. Ich habe die Serie Economia genannt. Yeah. Okay, Economia, das ist das griechische Wort für Wirtschaft, okay? Und dann ein Untertitel ist die Wirtschaft des Himmels. Und ich glaube, dass Isa wirklich einen fantastischen Job gemacht hat die letzten zwei Male, wo sie über Finanzen gesprochen hat. Und ich glaube, dass Finanzen ein wichtiger Teil ist der Gemeinde, okay? Finanzen ein wichtiger Teil ist der Kindergottes, beziehungsweise, ja, genau, der Kindergottes des Leibes Jesu Christi. Das einzige Problem ist, Entschuldigung, falls ich Nase putze, könnt ihr mir sagen, falls irgendwas an meinem Bart hängt oder sowas? Weil ich hab's lieber, dass ihr es mir sagt, als dass ich hier 100 E-Mails bekomme von den Leuten, die im Internet. Okay. Was die Finanzen betrifft, ist immer so eine Sache, dass wir einfach in den letzten Jahrhunderten ein gewisses Ungleichgewicht hatten, wie so oft einfach in gewissen Lehren. Und interessanterweise haben wir einfach dieses, in den letzten Jahrhunderten, vor allem vor dem 20. Jahrhundert, hatten wir so ganz stark so dieses, dass man ein Gelübd abgibt für Armut. Okay, und dass Armut etwas ist, als wäre es etwas Erstrebenswertes. Jetzt lass mich eins sagen, Jesus hat Glauben freigesetzt, für Armut brauchst du nicht unheimlich viel Glauben. Okay, für Armut musst du viel schlafen. Okay, aber für Armut brauchst du nicht sehr viel Glauben. Aber Jesus hat Glauben freigesetzt und er hat gesagt, alles was du tust und nicht aus Glauben tust, ist Sünde. Okay, für Armut braucht man nicht unheimlich viel Glauben. Okay, aber, und dann haben wir vor allem es hat angefangen so im 20. Jahrhundert und jetzt im 21. Jahrhundert, wo es darum geht, reich zu werden. Und ich glaube, dass es auch ein Ungleichgewicht ist. Ich glaube nicht, dass das Ziel von Gott ist, beziehungsweise für uns, die Bestimmung für uns, reich zu werden. Ich glaube das nicht für uns. Ich glaube, dass die Bestimmung für uns ist, reich zu werden für sein Königreich. Okay, das ist das, was ich glaube. Deswegen, ich glaube, dass es wichtig ist, sozusagen Finanzen zu machen, Geld zu machen und so weiter, aber nicht, um sich ein Ferrari zu kaufen, um die vierte Villa zu kaufen, all diese Sachen. Ich sage nicht, ich bin dagegen, falls jemand berufen dafür ist, okay? Bau dein fünftes Haus, wo du, was weiß ich, die sechs, wo du weitere 24 Flüchtlinge aufnimmst, das ist für mich in Ordnung. Aber ich glaube, dass Reichtum dafür da ist, um wirklich Gutes zu tun. Vor kurzem hatte ich mal eine Diskussion mit jemandem. Es ging um Mutter Teresa. Und ich glaube, dass Mutter Teresa humanitär gigantische Arbeit geleistet hat. Okay? Wenn du nach Kalkutta gehst und so weiter. Aber Mutter Teresa hat nie Geld angenommen. Okay, Mutter Teresa wollte nie Geld haben. Und ich glaube, das ist ein Fehler, ein sehr großer Fehler. Weil das, ich sage euch auch warum, das, was zum Beispiel wir in Indien machen, in der Art und Weise, wie wir es machen, einfach durch ein bisschen Finanzen, die wir freisetzen, können wir mehr Leute mit Essen versorgen, als es Mutter Teresa gemacht hat in einem Jahr. Und wie gesagt, ich glaube, dass Mutter Teresa humanitär unheimlich fantastische Arbeit getan hat, aber sie hat nie Geld angenommen, weil sie einfach in dem Glauben geblieben ist, was einfach vor allem im Mittelalter durch die Kirche aufgekommen ist, dass einfach Armut etwas Demütiges ist. Aber wenn wir es biblisch ansehen, ist Armut eigentlich was Törichtes. Okay, weil die Bibel sagt, der Segen des Herrn macht und eigenes Abmühen fügt denen nichts hinzu. Okay, und dann können viele sagen, ja, Reichtum hat ja nicht nur was mit Geld zu tun, das stimmt, aber die erste Sache, was damit zu tun hatte, waren Finanzen. Okay, und somit ist es wichtig, dass wir so ein Gleichgewicht haben. Und heute in der Gemeinde haben wir oft einfach Ungleichgewichte. Wenn Leute zum Beispiel zu uns kommen, die nicht so oft da waren und wo wir sagen, hey, wo wir sie vielleicht ein bisschen eingrenzen in ihrer Art und Weise der Expression ihres Glaubens, sagen sie, ah, ja, aber wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Okay? Und das ist so eins dieser Sachen. So, jetzt, das, für mich ist das eine einfache Sache, was ich dann frage. Ich so, okay, was steht davor und was steht danach? Keiner weiß es. Keiner weiß es. Weil die Sache ist die, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wenn du 2. Korinther 3 liest, dann siehst du, um was es da geht. Es geht darum, dass der Schleier von unseren Augen weggenommen wird, damit wir Jesus Christus im Alten Testament erkennen, beziehungsweise, dass wir anfangen, Herrlichkeit zu sehen. Und nicht darum, dass wir tun dürfen, was wir wollen, beziehungsweise uns ausleben dürfen, was wir wollen. Okay? Darum geht es nicht. Aber das ist ein Problem. Und da sehen wir einfach diese Schwierigkeit, wenn wir einzelne Bibelverse nehmen und sie sozusagen als große Wahrheit aufsetzen. Psalm 119, Vers 160 steht, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Das heißt, es gibt eine Summe seines Wortes, die wir verstehen müssen, die Wahrheit ist. Das bedeutet, wenn du hier einen Bibelvers hast, okay, der eine Sache sagt und hier ist ein Bibelvers, der eine andere Sache sagt, dann müssen wir schauen, wie wir die zusammenfügen können. Auf der Grundlage der Summe seines Wortes, weil das ist Wahrheit. Einzelne Bibelverse sind nicht Wahrheit. Okay? Weil wenn wir so machen würden, einzelne Bibelverse, da könnten wir dahingehend argumentieren, dass die Hälfte von uns gar nicht in den Himmel kommt und all diese Sachen. Okay? Wenn du einzelne Bibelverse nimmst, kannst du alles Mögliche aussprechen. Deswegen ist es wichtig, die Summe seines Wortes ist Wahrheit. Amen. Ich glaube, dass die Gemeinde, und ich glaube, ich habe das schon einige Male gesagt, die Gemeinde, der Leib Christi, beziehungsweise die Ekklesia, die wird aufgebaut auf gewissen Säulen. Es ist wichtig, dass eine Gemeinde gewisse Säulen hat. Und im Sprüche 9,1 steht, die Weisheit hat ihr Haus gebaut, hat ihre 7 Säulen ausgehauen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass 7 Säulen da sind. Und ich sage nicht, wir sind komplett durch damit, aber 7 Säulen, die ich mir gut vorstellen kann, sind Gebet, Lehre und Gemeinschaft. Okay, eine Gemeinde muss diese Säulen haben. Die Säule des Gebets, die Säule der Lehre, wo klare, verständliche, gute, fundierte Lehre da ist und Gemeinschaft. Wieso glaube ich das? Apostelgeschichte 2,42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Des Weiteren glaube ich, dass es darum geht um Freundschaft. Ich glaube, dass eine Gemeinde eine Säule haben muss der Freundschaft. Warum? Weil die Bibel sagt, Jesus sagt, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Wenn du keine Freunde hast, wirst du die größere Liebe nie erfahren. Weil größere Liebe hat niemand als derjenige, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Okay? Und Johannes im Brief sagt sogar, weiß Johannes oder Jakobus? Ich glaube Johannes. Johannes sagt in seinem Brief, dass wir sogar schuldig sind, unser Leben unseren Brüdern für sie hinzulegen. Also wir haben Schuld, wir müssen es sogar tun. Okay? Und dann Familie, dann Armee, 2. Timotheus 2, 3 bis 4 und Epheser 6, 12 und 13. Und dann glaube ich, die 7. Säule ist Wirtschaft. Ich glaube, dass eine Säule einer Gemeinde ebenso die Wirtschaft sein muss, beziehungsweise Finanzen. Die im 1. Timotheus 3, 15 steht, wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säule und die Grundfeste der Wahrheit. So, die Gemeinde ist das Haus Gottes. Okay. Das Haus Gottes ist Ikos Theos. Das Haus Gottes ist Ikos, Haus, und Gottes ist Theos. Okay, Ikos Theos. So, was ist Ikos? Ikos bedeutet Haus. Das bezeichnet unter anderem die Familie, das Haus, beziehungsweise auch das Hauswesen. Aber der größte Anteil von Ikos, was es eigentlich bedeutet im Griechischen, ist, es bedeutet Hausvermögen, Kasse, Verwaltung, beziehungsweise Güterverwaltung, Besitz und Geldkasten. Es hat was mit Geld zu tun. Okay? Wenn du das hier liest, ist schwierig, das ein bisschen umzuformulieren in Heilung und all diese Sachen, weißt du, weil mit dem können wir was anfangen. Nur Ikos beschreibt einfach einen Punkt von Wirtschaft, von Economy, also von Wirtschaft, ja, von Finanzen. Die Frage ist nur, wie geht man damit um? Interessanterweise ist, dass die Kirchen am reichsten geworden sind, wo die Menschen am ärmsten waren. Und ich glaube, das ist ein bisschen, wo ich sage, damit habe ich ein Problem. Okay? Weil wenn hier sozusagen eine Gemeinschaft reich wird auf Kosten derjenigen, die arm sind, dann stimmt da irgendetwas nicht. Weil der Segen des Herrn macht reich und nicht nur eine Institution, sondern alle. Wo der Segen des Herrn ist, da werden alle davon genießen. Okay? In welcher Art und Weise auch immer. Die Sache ist die, wir dürfen uns nur nicht miteinander vergleichen. Das ist ganz wichtig, wir dürfen uns nicht miteinander vergleichen. Okay? Sondern wie Paulus sagt, wir müssen zufrieden sein, beziehungsweise dankbar sein mit dem, was wir haben. Und das ist so eine Grundlage, um Finanzen richtig freizusetzen in unserem Leben. Weil dadurch, dass wir so Geschwister sind, haben wir einfach so diese Tendenz, uns gegenseitig zu vergleichen. Nur, wenn mein Vater Millionär ist und mir Millionen vererbt hat, dann ist es schwierig für dich, der vielleicht keine Millionen hat und keine Millionen vererbt bekommen hat, dich mit mir zu vergleichen. Okay, ich habe keine Millionen, nur für all die jetzt irgendwie anfragen, dass ich ihnen helfe. Okay? So, die Sache ist die, wir alle sind irgendwo an unterschiedlichen Stufen, wo wir anfangen. Okay? Und deswegen dürfen wir uns nicht miteinander vergleichen. Wir dürfen es anstreben, wohin zu kommen, wo wir jemanden sehen, dass er hingelangt ist. Okay, das dürfen wir anstreben. Aber wir dürfen uns nicht vergleichen im Sinne von, guck mal, der ist so gesegnet und ich bin's nicht. Okay, guck mal, bei dem funktioniert es, bei mir funktioniert es nicht. Okay, das funktioniert so nicht. Schaut mal, ich glaube wirklich, dass Gott Finanzen freisetzt. Das glaube ich. Ich glaube auch, dass Gott darauf wartet, dass er endlich Leute hat, die ihr Herz so auf dem richtigen Fleck haben, dass er nur darauf wartet, dass er Sachen freisetzen kann in einem Ausmaß, das wir bis jetzt nicht erlebt haben. Das glaube ich wirklich. Ich bin absolut überzeugt davon. Nur, bevor das geschehen kann, muss er unser Herz formen. Weil das Ding ist, wenn wir heute mit 20 Euro nicht umgehen können, können wir später mit 20 Millionen ebenso nicht umgehen. Auch wenn wir es denken, wir könnten es. Das ist wirklich so. Es ist immer so. Ich sage das immer, wenn du heute 2.000 Euro verdienst und denkst, oh, wenn ich 4.000 Euro verdiene, du, dann geht's ab, dann werde ich voll viel geben. Ja, du wirst voll viel geben an Amazon, an H&M, an, ich weiß es. Ich verstehe das Prinzip, okay, weil ich muss mir Grenzen aufsetzen. Okay, ich verstehe das Prinzip von geben, okay, hey, ich werde voll viel geben an Zalando, an Amazon, was weiß ich, wie sie alle heißen, okay. Also das ist jetzt kein, obwohl, hey, wenn Zalando jetzt hier für die Werbung was zahlen möchte, bin ich offen. Okay, schaut mal, einfach um gewisses Gleichgewicht hier herzustellen. Weil wir dürfen nicht vergessen, es gibt Bibelstellen, die gegen Reichtum sprechen. Und dann gibt es Bibelstellen, die, wenn wir Gott nachfolgen und wenn wir gesegnet sind, wir können uns gar nicht vor Reichtum schützen. So, und jetzt ist es die, was ist jetzt die richtige Art und Weise? Wie kommen wir damit zurecht? Und wir dürfen nicht eine Bibelstelle nehmen, um sozusagen unsere Theorie damit, oder beziehungsweise was wir glauben oder was wo wir gerade leben, es unterstützt. Schaut mal im 1. Timotheus 6, 8 bis 9. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Okay, lass uns hier stehen bleiben. Das ist der Anfang. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns genügen lassen. So, hier geht es schon mal los. Wenn du das hast, wenn du täglich Nahrung hast und wenn du Klamotten hast, die du anziehst, steht hier, wollen wir uns daran genügen lassen. Was bedeutet, wir müssen dankbar sein. Für jedes bisschen, das wir haben, auch wenn es das Geringste in unserer ganzen Familie ist, wir müssen dafür dankbar sein, dass wir wenigstens das haben. Und Dankbarkeit ist das Fundament von allem. Weil das Ding ist, wenn du noch immer Lotto spielst, bist du nicht dankbar. Wenn du noch immer Lotto spielst, der Gerhard hat es gesagt, ich soll es wiederholen. Wenn du noch immer Lotto spielst, bist du nicht dankbar. Okay? Weil das Ding ist, mit Lotto und so weiter, das funktioniert so nicht. Auf der Grundlage von, wo steht es? Es müsste, glaube ich, im Sprüche 13, 17. Schnell erworbener Gewinn wird auch schnell weniger. Okay? Es ist so. Schaut euch mal die ganzen, da gibt es ein Buch über Lottomillionäre. Und sie sagen, und die meisten verfluchen ihren Gewinn. Ich weiß, wir wären nicht so. Wir wären natürlich nicht so. Aber die meisten verfluchen ihren Gewinn, weil sie am Ende weniger haben, was sie davor hatten. Warum? Weil wenn du mit 20 Euro nicht umgehen kannst, wird es schwierig, mit 2 Millionen umzugehen. Okay, das wird unheimlich schwierig, auch mit 2 Millionen umzugehen. Deswegen ist es wichtig, dass wir verstehen, weil was diese gemacht haben, ist, sie haben ihren ganzen Besitz dafür genommen, um sich selber sozusagen glücklich zu machen. Nur Geld macht nicht glücklich. Geld hat nicht die Kraft, glücklich zu machen. Geld hat ab und zu die Kraft, einen zu beruhigen. Aber nicht, um glücklich zu machen. Ansonsten würden wir die ganzen Hollywood-Schauspieler nicht sehen, die in Drogen sind, die in Exzess leben. Und dann sehen wir eine sehr hohe Anzahl beziehungsweise einen sehr hohen Prozentsatz an Selbstmorden. Geld macht nicht glücklich. Geld kann sehr wohl beruhigen, aber Geld macht nicht glücklich. So, das heißt, wenn wir Kleidung haben und wenn wir Nahrung haben, müssen wir dankbar sein. Dankbar sein und nicht auf etwas schauen, was wir nicht haben, sondern auf das schauen, was wir haben und dankbar sein. Genügen lassen. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken, denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Und da geht's los. Hier geht's los, dass wer reich werden will, muss aufpassen. Wer reich werden will, muss aufpassen. So, der ganze Kontext hier, um was es geht darum, dass du reich werden willst für dich selber. Und nicht fürs Königreich, nicht für deine Mitmenschen, nicht für die Armen, nicht um Krankenhäuser zu bauen, nicht um Missionsarbeit voranzutreiben und all diese Sachen. Wenn du reich werden willst für dich selber, sind diese Sachen vorprogrammiert. Katharina, kannst du das Bild mal jetzt kurz auf dem Beamer tun? Schaut mal. Seht ihr, was das hier ist? Das sind ganz alte Birkenstock-Schuhe. Die wurden verkauft für 2.500 Euro. Wisst ihr, wieso sie für 2.500 Euro verkauft wurden? Weil es nicht meine sind. Diese hier wurden bei einer Auktion für 2.500 Euro verkauft. Weil sie Steve Jobs gehören. So, aber jetzt, was ich euch damit sagen möchte, ist, das sind Steve Jobs seine Hausschuhe. Die Latschen, mit denen er jeden Tag rumgelaufen ist. Ein Milliardär. Ihm ging es nicht um sein Reichtum. Ihm ging es um die Welt zu verändern. Deswegen sprechen wir heute so von Steve Jobs. Und Steve Jobs ging es nie ums Geld. Nie. Nie. Ihm ging es darum, die Welt zu verändern. Bill Gates ging es nie ums Geld. Ihm ging es darum, die Welt zu verändern. Du siehst, Leute, da gibt es einen Film mit Leonardo DiCaprio. Nicht, dass es mein Lieblingsschauspieler ist, aber also nicht Titanic. Der heißt Aviator. Ich weiß nicht, ob er sehenswert ist, okay, deswegen erzähle ich es euch. Da geht's. Das ist eine wahre Geschichte von einem, der sozusagen die Art des Fliegens komplett verändert hat und das Passagierflugzeug sozusagen erfunden hat. Und dieser Typ, der war reich, der ist reich geboren, hat seinen ganzen Reichtum darauf verwendet, weil es ihm darum geht, die Welt zu verändern. Seine einzige Vorstellung, hey, stell dir mal vor, egal was es kostet, ist mir egal, was mit meinem Geld passiert, aber stell dir mal vor, dass wenn wir nicht mehr mit dem Schiff 30 Tage von Amerika nach Europa brauchen, sondern mit einem Flugzeug vielleicht 12 Stunden. Und er konnte an nichts anderes denken als an das und er hat alles da verwendet, sein ganzes Geld. Er hat einen Schatzmeister mit sich gehabt, der ständig gesagt hat, hey, du kannst es nicht. Er hat gesagt, doch, wir können's. Und der Schatzmeister, der hat so graue Haare bekommen, weil er hat ja die Finanzen immer gesehen, aber er hat immer mehr Geld reingetan. Am Ende ist er nicht pleite gegangen, aber er hat die Welt verändert. Die Sache ist, wenn wir Reichtum für uns schaffen wollen, dann fallen in Versuchung und Fallstrick und viele unvernünftige und schädliche Begierden. Das ist normal. Die Frage ist, für wen wollen wir reich werden? Für was wollen wir reich werden? Wenn wir für uns reich werden wollen, dann sind diese Dinge vorprogrammiert. Das erklärt uns sogar die Soziologie. Wieso ich dieses Bild zeige, ist nicht, dass 2.500 Euro für diese Schuhe bezahlt worden sind, sondern dass jemand, der ein Milliardär ist, kein Schuhproblem hatte wie ich. Kein Problem hatte mit diesen Schuhen, keine Ahnung, Wochen, Monate, Jahre lang rumzulaufen. Und jedes Mal, wenn du Steve Jobs gesehen hast, Steve Jobs ist einer, der den einen Pulli, den er immer hatte, Rollkragenpulli in Grau, der hat sich das immer in 20er, 30er Pack geholt, um immer den gleichen anzuziehen. Ja, weil es nicht darum ging. Weil Geld hat ihn nicht glücklich gemacht. Die Welt zu verändern hat ihn glücklich gemacht. Ich sage nicht, dass es ein toller Typ war, weil ich glaube, das war ein etwas problematischer. Für alle um ihn herum. Philipper 4, 11 und 13. Nicht, dass ich es des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Und dann sagt er, und schaut mal, diesen Bibelvers nehmen wir dann sozusagen für unterschiedliche Dinge. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Wir benutzen das sozusagen für Zeiten, wo uns jemand angreift oder so. Aber hier geht es darum, alles vermögen wir durch den, der uns kräftigt. Bedeutet, egal ob wir viel haben oder wenig haben, wir vermögen es durch Jesus Christus, durch Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, uns zu begnügen in allem, wo wir sind. Das ist der Kontext dieses Verses. Die Sache ist, Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt manchmal. Das Problem ist nicht, dass wir Geld haben. Das ist es, was wir verstehen müssen. Das Problem ist nicht, dass wir Geld haben. Das Problem ist nur, wenn das Geld uns hat. Das ist das große Problem. Wenn wir Geld haben, das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn das Geld uns hat, das ist, wo das Problem anfängt. Prediger 5,18. 5,19 ist mein Lieblingsvers, den werden wir dann auch lesen, aber 5,18. Auch jeder Mensch, dem Gott Reichtum und Güter gegeben und den er ermächtigt hat, davon zu genießen und sein Teil zu nehmen und sich bei seiner Mühe zu freuen. Schaut mal, boah, ich liebe das. Auch jeder Mensch, dem Gott Reichtum und Güter gegeben hat. Wem hat Gott Reichtum und Güter gegeben? Uns, wenn er es macht. Und den er ermächtigt hat, davon zu genießen. Okay? So, das heißt, wenn Gott uns segnet, wird er uns erlauben, davon zu genießen. So, er gibt uns Reichtümer und Güter, steht hier. Er gibt uns die Fähigkeit, es sogar zu genießen. Aber dann sagt er, und sein Teil zu nehmen und sich bei seiner Mühe zu freuen. Gott sagt, ich gebe es zwar dir, aber es gehört gar nicht dir. Du darfst es zwar genießen und du darfst dir einen Teil davon nehmen. Wir heutzutage im Christentum ist es eher so, okay, wir geben Gott einen Teil von dem, was wir haben. Okay, im Sinne von, okay, wenn wir einen Zehnten geben, wir geben Gott den Teil, den Zehnten. Oder wir gucken, dass wir Gott immer mehr geben an unserem Teil, okay? Aber hier steht, wenn Gott uns reich macht und lässt er es uns genießen, aber nicht er nimmt einen Teil davon, sondern er erlaubt uns einen Teil davon zu nehmen. Und dann, das ist eine Gabe Gottes. Es ist die Gabe Gottes, wenn er uns einschränkt und sagt, den Teil darfst du für dich nehmen. Es ist nicht der böse Gott, sondern es ist die Gabe Gottes. Und dann sagt er, das ist mein Lieblingsvers, einer meiner Lieblingsvers, denn er denkt nicht viele Tage seines Lebens, weil Gott ihn mit der Freude seines Herzens beschäftigt. Und hier sind wir an der Dankbarkeit. Egal, wo du bist, du denkst nicht viel an die Tage deines Lebens, weil Gott dich mit der Freude, die er in dein Herz gelegt hat, beschäftigt. Und das können wir nicht, wenn Dankbarkeit nicht da ist. Okay, das können wir nicht, wenn Dankbarkeit nicht da ist, ist es schwierig, dass er uns mit der Freude, die er in unser Herz gegeben hat, dass er uns damit beschäftigt. Und das ist einer meiner Lebensverse. Okay, egal, weißt du, hey, wenn du mich fragst, wie geht's, ich sage, hey, voll gut und so weiter. Das ist irgendwie, hey, mir geht's irgendwie immer gut. Okay, meine Nase läuft aber trotzdem gut. Hey. Okay. Mein Finger hat wehgetan, aber trotzdem war es, mir ging es einfach gut. Gott beschäftigt mich mit der Freude meines Lebens, die er in mein Herz getan hat. Das ist einer meiner Bibelverse, weil ich das wirklich habe. Aber Dankbarkeit ist der Schlüssel davor. Egal wo du bist, Egal, wo, was du gerade durchlebst, egal, was du gerade an Finanzen hast oder nicht hast, aber wenn du Kleidung hast und Nahrung zu essen, müssen wir dankbar sein und sagen, Gott, auch wenn wir nie mehr haben werden, ich werde immer dankbar sein. Heißt es, dass wir nie nach mehr streben sollen? Nein. Und hier geht's los. Nein, 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 weil das, oft ist es, ja, Gott, ich brauche gar nicht mehr wie das, was ich habe. Das ist Egoismus. Weil wenn du nicht mehr brauchst, was du hast, darf nicht eine Schranke dafür sein, dass du mehr machst. Okay? Weil wenn du nicht mehr brauchst wie das, was du hast, ist es super. Aber trotzdem, das heißt, trotzdem soll das keine Schranke und Grenze dafür sein, dass du mehr machst wie das, was du brauchst. Weil wenn du nur das brauchst, aber mehr machst, gibst du ab. Aber da wird es schwierig. Und wiederum, ich bin auch Mensch. Ich weiß, was man durchlebt. Das Ding ist, hey, ich kann mich erinnern. Ich glaube, die Isa hat es letztes Mal erwähnt, weil ich habe die Predigt angehört. Ist ja, wo ich zur Errettung kam und so weiter, da ein bisschen schwierigere Zeit durchlebt. Okay, und ich finde es immer gigantisch, wenn Leute sagen, hey, ich habe das nicht mal gesehen. Das ist bei dir so, oh, Halleluja, ich bin so froh. Weil genau so muss man das leben, denke ich. Dass ich, weißt du, Löcher in meinen Schuhen hatte. Okay, aber einen Anzug anhatte und trotzdem zu Kunden gegangen bin im Regen und alles war durchnässt und ich musste Glauben haben, dass ich nicht krank werde, weil alles durchnässt war, so Löcher. Und dann habe ich immer geguckt, wenn du so, ich sitze immer gern so da und dann denke ich, oh, Und wo ich dann sozusagen beim Daimler angefangen habe zu arbeiten, das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mir Unterwäsche gekauft. Ich kann euch gar nicht beschreiben, was das für mich, was für ein Glück das war. Meine Unterwäsche hatte solche Löcher. Ohne Witze. Brutal. Wirklich. Und das Erste, was ich gemacht habe, und ich kann euch nicht beschreiben, als ich das gemacht habe, ich habe mir 20 Unterwäsche gekauft. Für 23,90 Euro. Jetzt könnt ihr vorstellen, wie schnell die Löcher hatten, aber egal. Aber dieses Gefühl für mich, die zu haben, das war unglaublich. Und ich habe gesagt, Gott, ich will das nie wieder vergessen, weil das ist so, das war so was Besonderes für mich. Ich habe die, weißt du, wir waren ja in der Männer-WG, am liebsten wäre ich nur in meiner Unterwäsche rumgelaufen. Heute kaufe ich nicht mehr Unterwäsche für 23 Euro, also nicht 20er Packs. So, und ich muss mir Grenzen aufsetzen. Ich persönlich muss mir Grenzen aufsetzen. Und das ist das, was ich euch erzählt habe. Ich und Ise, wir haben uns Grenzen aufgesetzt, wo wir gesagt haben, das ist der Standard, den wir leben wollen und mehr brauchen wir nicht und wollen wir gar nicht. Für uns. Was uns aber nicht auffällt, mehr zu machen. Wir haben gesagt, hey, das und das Auto ist es, was wir fahren wollen und mehr brauchen wir nicht. Das und das ist eine Wohnung, die wir haben wollen und mehr brauchen wir nicht. Das und das, und wenn wir mehr haben, werden wir nicht mehr dafür ausgeben. Das und das ist der Standard für Schuhe, für Hosen, für Pullis und so weiter, die wir ausgeben wollen und mehr brauchen wir nicht. Bei ihr ist es ein bisschen mehr wie bei mir. Okay, einfach nur, um zu zeigen, was für ein toller Mann ich bin. Aber du musst einen Standard setzen, weil die Sache ist die, weil ich sage euch ganz ehrlich, ich habe jetzt, ich hoffe, meine Schwester nimmt es mir nicht übel, die ist ja nicht hier, sondern meine andere Schwester. Meine andere Schwester, sie hat ihren Job angefangen, okay? Sie hat ihren Master gemacht und hat jetzt ihren Job angefangen in der Unternehmensberatung, okay? Da, so das erste Gehalt ist gar nicht mal so schlecht, okay? Ich würde es mal gucken, ist ziemlich gut. So, das erste Gehalt, erster Tag, wir gehen nach Metzingen. Und jetzt werden Sachen gekauft, ohne darüber nachzudenken, wo 2 Monate davor sie ständig darüber nachgedacht, soll ich oder soll ich nicht? Soll ich oder soll ich nicht? Soll ich oder soll ich nicht? Und das sind jetzt Dimensionen. Puh, okay, ich habe zu ihr gesagt, weißt du was, das Ding nimmt mehr an Wert, aber du darfst nicht tragen. Okay, das bekommt mehr Wert. Die Tasche, die sie sich gekauft hat, Schakabama. Das ist so ein Typ, ich hoffe, meine Frau fängt nicht von diesem Typ dann irgendwann mal an, sich die Taschen zu kaufen. Weil wenn sie es macht, dann werde ich ihn finden und werden verschlagen, okay? Den Typ, dass es ihn gibt. Okay, irgendwie Louis Vuitton oder sowas. Okay, sowas brauche ich nicht. Okay, sowas brauche ich nicht zu Hause. So, okay, wenn ich den finde und meine Frau kauft sich sozusagen, hey, den werde ich finden, okay? Weil er hat meine Frau in Versuchung geführt. Gott sei Dank, meine Frau ist nicht so. Aber da siehst du, dass in dem Augenblick, wenn du dir Grenzen nicht setzt, gehst du mit dem, was du hast. Okay? Wenn du 10.000 Euro, hey, früher habe ich gedacht, hey, 10.000 Euro für ein Auto, ich würde mir so ein tolles Auto kaufen, Halleluja. Junger Fisch, als ich 20.000 hatte, hat 10.000 Euro, was ist denn das? Das kaufe ich mir nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns gegenseitig Standards aufsetzen, nach denen wir leben, wo wir sagen, Gott, hey, gib mir, sag mir, was ist es, wo du sagst, wo du findest, dass es genug für mich ist. Und da drin will ich leben, mehr brauche ich da nicht. Und lass mich einfach dankbar in dem sein, wo du mich da hineinführen möchtest. Kennt ihr den, vielleicht den Witz habe ich glaube ich noch nie erzählt. Ist ein Mann auf der Straße rumgelaufen. Okay, Mann auf der Straße rumgelaufen. Auf einmal findet er 200 Euro auf der Straße. Hebt die 200 Euro auf und denkt sich, was kann ich jetzt mit den 200 Euro machen? Und dann hat er sich eine gute Idee. Was würde Jesus machen? Und dann ist er in den Laden gegangen und hat die 200 Euro in 30 Flaschen Wein verwandelt. So, das Ding ist aber, wenn du was findest und keinen Standard hast, wirst du es immer für dich verwenden, beziehungsweise die Sache wird dann eine Ausgabe sein, anstatt ein Investment. Und das ist, glaube ich, wo Gott uns hineinführen möchte, dass wir ein Verständnis dafür bekommen, dass wir weniger ausgeben, aber mehr investieren. Was ist eigentlich eine Investition? Und ich meine nicht, dass wir uns, wisst ihr, sogar Schuhe können eine Investition sein. Okay, Sneaker heutzutage ist eine Mega-Investition. Das ist, wenn du Sneaker findest, die toll sind und sie kaufst für 150 Euro, kriegst du sie locker weg, wenn es eine Limited Edition, also eine eingeschränkte Edition ist, kannst du sie locker für 400, 500 Euro verkaufen. Locker, das ist eine Mega-Investition. Uhren sind Mega-Investition. Außer wenn du sie trägst und sie kaputt geht. Schuhe, wenn du sie trägst und ausgelaufen sind, dann ist es nicht. So, das ist der Unterschied zwischen Ausgabe und Investition. Wenn du dir Schuhe kaufst, damit es eine Investition ist, um höheren Wert zu erzielen, ist es okay. Aber wenn du dir Schuhe kaufst, die so teuer sind und denkst, es ist eine Investition, aber hast dir keine Grenzen aufgesetzt und du sie trägst, bis sie ausgelatscht sind, kauft sie niemand, außer du bist Steve Jobs. Aber das sind wir noch nicht. Wir sind kein Bill Gates und Steve Jobs. Somit juckt niemand unsere ausgelatschten Schuhe. Also ich verkaufe Schuhe ab und zu, okay? Ich verkaufe Schuhe. Die müssen gut aussehen, um einen guten Preis zu erzielen, okay? Außer, auch wenn ich meine Unterschrift draufsetze, juckt niemand irgendwie. Interessanterweise. Deswegen ist es wichtig, dass wir für uns Grenzen haben. Okay, Gott ist für Reichtum. Schaut mal, Abraham war reich. Genesis, ich glaube, Isa hat es gemacht. Genesis 13,2. Und Abraham war sehr reich an Vieh, an Silber und an Gold. Abraham war reich, brutal reich. Nur die Sache ist die, der Reichtum war nicht das Hauptaugenmerk seines Lebens. Das Hauptaugenmerk seines Lebens war Glaube. Abraham, der Vater aller Glaubenden, sagt Römer. Sagt Paulus in Römer. Das bedeutet, er war so reich an Gold, an Silber, an Vieh und all diesen Sachen. Er war so reich, aber das war nicht das Hauptaugenmerk seines Dienstes. Schau dir Steve Jobs an. Er war so reich und trotzdem war es nicht das Hauptaugenmerk seines Dienstes, sondern dein iPhone, iPad, MacBook und was weiß ich was. Okay? Was die Welt verändert hat. Wirklich verändert hat. Isaac war reich. Genesis 26, 12 bis 13. Und Isaac säte in diesem Land und gewann in jedem Jahr das Hundertfache. So segnete ihn der Herr und der Mann wurde reich und wurde immer reicher, bis er sehr reich war. Was auch immer das bedeutet. Weißt du noch? Junger Fisch irgendwie. Gibt es noch eine Steigerung irgendwie? Weißt du, so? Schagabama. Aber auch Isaaks Hauptaugenmerk war nicht der Reichtum in seinem Leben, sondern wiederum Glaube. Wiederum Gott zu verherrlichen. Das war sein Hauptaugenmerk seines Lebens. Und dann siehst du, und ja, Jakob war reich. Und Esau nahm seine Frauen, seine Söhne und seine Töchter und alle Seelen seines Hauses und seine Herden und all sein Vieh und all sein Besitztum, das er im Land Kanaan erworben hatte, und zog in ein Land von seinem Bruder Jakob hinweg, denn ihre Habe war so groß, um beieinander zu wohnen, und das Land ihrer Fremdlingschaft konnte sie wegen der Menge ihrer Herden nicht tragen. Gott zwingt ihn durch den Reichtum, den er hat, sein Gebiet zu erweitern. Gott zwingt ihn nicht durch seine Armut, sein Gebiet zu verringern, was oft das Problem ist, sondern durch sein Reichtum zwingt ihn Gott, sein Gebiet zu erweitern, damit Gott seine Bestimmung für sein Königreich durchführen kann und nicht um den Reichtum und die Schätze von Jakob immer mehr werden zu lassen. Es geht immer um sein Königreich. David war reich und er starb in gutem Alter, satt an Tagen, Reichtum und Ehre, und sein Sohn Salomon wurde an seiner Stelle König. So, David war reich und trotzdem war er ein Mann nach Gottes Herzen. Salomon war reich. So war König Salomon größer als alle Könige der Erde an Reichtum und Weisheit. Niemand hatte mehr Reichtum wie Salomon. Hiob war reich. Und der Herr segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang. Und er bekam 14.000 Schafe und 6.000 Kamele und 1.000 gespanne Rinder und 1.000 Eselinnen. Wozu brauchst du das alles? Egal, verkauf es. Aber am Anfang steht, es war ein Mann im Land Uz, sein Name war Hiob. Und dieser Mann war rechtschaffen und redlich und gotteswürdig und mied das Böse. Ihm wurden 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Und sein Besitz bestand aus 7.000 Schafen und 3.000 Kamelen und 5.000 gespannten Rinder und 5.000 Eselin. Und sein Gesinde war sehr zahlreich, so dass dieser Mann größer war als alle Söhne des Ostens. Hiob war der Reichste im ganzen Osten. Und aber nicht, dass es noch genug war, sondern Gott sagt, hey, weißt du was, ich gebe dir nochmal das Doppelte. Aber schaut mal das Herz von Hiob an. Schaut mal das Herz von Hiob an. Hiob 1,11 kommt Satan vor Gott und sagt, Gott, und Gott sagt, hey, hast du meinen Hiob gesehen? Er ist rechtschaffen, kein Böses ist in seinem Herz und so weiter. Und Satan sagt, pass mal auf, strecke doch nur einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er dich nicht ins Angesicht flucht. Er hat gesagt, hey, er betet dich nur an, er mag dich nur, weil du ihn so reich gemacht hast. Weil du ihn so reich gemacht hast, betet dich an. Und was macht er? Er nimmt ihm alles weg. Und am Ende kommt kein einziges böses Wort aus Hiob seinem Mund. Weil Hiob, sein Hauptaugenmerk, war nicht der Reichtum, sondern Gott. Und darum geht es, wenn Gott seinen Segen freisetzen möchte, geht es darum, dass wir ihm Ehre geben, nicht uns Ehre. Dass wir ihm Ehre geben und nicht uns Ehre. Es geht nicht darum, dass wir mehr haben, sondern dass wir sein Königreich ausgebreitet sehen auf der Erde. Dass Leute zu uns kommen und sagen, hey, wie macht ihr das mit diesen Armen? Hey, ihr habt möglicherweise eine ganze Nation aus der Armut herausgebracht. Wie macht ihr das? Wir wollen es wissen. Zeigt es uns. Ich hoffe, dass ihr irgendwann mal in den Zustand kommt, wo es länger Zeit braucht, um das Geld zu zählen, das ihr gemacht habt, als die Arbeit, die ihr dafür benötigt habt. Ihr lacht darüber. Die Sache ist die, dass die Gesellschaft uns Grenzen aufsetzt, wie zum Beispiel Zeit ist Geld. Vergiss es, das stimmt nicht. Die Bibel sagt, dass der Segen des Herrn macht reich und eigenes Abmühen fügt denen nicht dazu. Zeit ist Geld ist eine Schranke, um reich zu werden. Könnt ihr mir sagen, dass zwischen 2010 und 2000 und zwischen 2000 und glaube ich 6 und 2010 hat Bill Gates sein Reichtum hat glaube ich um 24 Milliarden Dollar zugenommen. Zeit ist Geld? Willst du mich veräppeln? Zeit ist nicht Geld. Wenn dir das jemand eingeflößt hat, musst du dich davon lösen, weil sonst wirst du immer limitiert sein. 24 Milliarden, ich hab's mal ausgerechnet, benötigst, wenn du 8 Stunden am Tag nimmst, schaffst 400-500er in einer Sekunde zu zählen, 8 Stunden ohne Pause, brauchst du knapp 3 Jahre. Das heißt, er braucht mehr Zeit dafür, sein Geld zu zählen, als die Zeit, die er dafür verwendet hat, es zu verdienen. Zeit ist nicht Geld. Und es gibt, und nächste Woche will ich einfach über gewisse Mythen will ich zerbrechen. Einfach sowas wie Zeit ist Geld. Zeit ist nicht Geld. Das ist etwas, wie die Gesellschaft uns in ein babylonisches System hineinbringen will. Wenn du 8 Stunden arbeitest, kriegst du 16 pro Stunde. Okay? Zufrieden? 16 ist gut. Oder Dinge, dass wir verstehen müssen, dass das hier schafft mehr Geld wie das hier. Okay? Das hier schafft immer mehr Geld wie das hier. Verstehen müssen wir das. Okay? Das ist so. Das hier schafft mehr Geld wie das hier. Es sind einfach gewisse Mythen, die wir verstehen müssen, wie Dinge funktionieren. Aber es ist wichtig, wiederum, dankbar in dem, wo wir sind. Amen. Israeliten waren reich. Genesis 36, 5 bis 7. Und sagten zu Mose, das Volk bringt viel mehr als genug zur Verwendung für die Arbeit, deren Aufrüstung der Herr geboten hat. Da gab Mose Befehl und man ließ ihm im Lager den Ruf ergehen, niemand soll mehr eine Arbeit für das Hebopfer des Heiligtums anfertigen. Und so hörte das Volk auf, noch mehr zu bringen. Und alle Spenden reichten ihnen aus, um die Arbeit zu tun, sodass noch etwas übrig blieb. Schaut euch mal, wie reich sie waren in Israel. 1. Chronik 26, 6 bis 9. Und die Obersten der Sippen und die Obersten der Stämme Israels und die Obersten über 1000 und über 100 und die Obersten über den königlichen Dienst zeigten sich bereitwillig. Und sie gaben für die Arbeit am Haus 5000 Talente Gold. So, was ist ein Talent Gold? Das ist jetzt interessant. Wisst ihr, was ein Talent Gold ist? Ein Talent Gold ist. Ein Talent Gold ist zwischen 28 und 36 Kilogramm Gold. Und sie brachten 5000 Talente Gold. 10.000 Talente Silber, 18.000 Talente Bronze und 100.000 Talente Eisen. Und bei wem sich Edelsteine fanden, der gab sie für den Schatz des Hauses des Herrn in die Hand des Jehiels und des Gershonitas. Und das Volk freute sich über ihre Bereitwilligkeit, denn die ungeteilten Herzen zeigten sie sich bereitwillig für den Herrn. Und auch der König David freute sich mit großer Freude. Kein Wunder. Josef lebte in Reichtum. Aber Josef war in allem, wo er war, dankbar. Josef war im Gefängnis dankbar. Josef war im Gefängnis dankbar. Josef, am Ende war er so dankbar, dass er zu seinen Brüdern gesagt hat, nicht ihr habt mich hierher verkauft, sondern Gott hat mich hierher gebracht. Das funktioniert nur mit Dankbarkeit. Daniel lebte im Reichtum. Er war der Zweit- bzw. der Dritthöchste in ganz Ägypten. Aber um was ging es ihm? Schaut mal, als es darum ging, dass niemand angebetet werden darf für, ich glaube, 30 Tage, außer außer der König selbst. Was hat er gemacht? Jetzt musst du dir das vorstellen. Er weiß, wenn ich ihn jetzt anbete, dann bleibe ich in meinem Reichtum. Wenn ich es nicht tue, dann kann ich alles verlieren. Für ihn war das nicht mal eine Frage. Gott, gib mir Weisheit. Da gibt es keine Weisheit. Außer eine. Du betest nur den einen an. Aber der Segen des Herrn macht reich. Und was ist passiert? Er wurde sogar befördert. Weil er an dem festhielt, was Gott für ihn hat. Bing, bing. Schaut mal, das ist ein krasser Bibelvers. Das war gut, oder? Heißt es, ich soll aufhören, oder? Prediger 9,16. Die meisten von uns mögen diesen Vers nicht. Da sagte ich mir, Weisheit ist besser als Stärke, aber die Weisheit des Armen wird verachtet und seine Worte werden nicht gehört. Jemand, der arm ist, aber weise, wird verachtet und nicht gehört. Steve Jobs war so reich und hat was geschafft. Ich weiß nicht mal, ob er schlau war. Klar war er schlau. Aber war er weise? Ich glaube nicht, dass er weise war. In vieler Hinsicht wahrscheinlich schon. Aber schaut mal seine Familie an. Schaut mal die Arbeitsverhältnisse, die er geschaffen hat und all diese Sachen. Anscheinend war er nicht weise, was das betrifft. Aber er war reich und deswegen hört ihn jeder. Du hörst ständig diese Einzeiler von Steve Jobs, was er gesagt hat. Okay? Warum? Weil er reich war. Steve Jobs könnte die gleichen Sachen sagen, ohne jemals die Sachen gemacht zu haben. Niemand würde auch nur einen Klick dafür verwenden. Hey, ich spuck euch so viel. Einen Klick dafür verwenden, dass er, um es gesehen zu werden, damit es gesehen wird. Das ist einfach so. So, jetzt geht's weiter. Jesus war reich. Matthäus 2,11. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm, und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Um einfach einen Mythos hier zu zerstören, es waren nicht drei Weise. Die Bibel spricht nie von drei Weisen. Die Bibel spricht hier von Weisen, die drei Sorten von Schätzen mitgebracht haben. Hier waren möglicherweise 30 dabei, weil keiner wäre so töricht, um zu dritt von Babylon nach Bethlehem zu kommen oder wo sie waren. Zu dritt, nein. Hier waren Kamele. Kamele, voll beladen mit Schätzen. Jesus war so reich, Jesus war hier zwischen 1 und 2, dass er schon mit 1 und 2 den ganzen Lebensunterhalt seiner Familie versorgt hat. Woher weiß ich das? Die mussten nach Ägypten fliehen. Wer hat sie versorgt? Gold, Myrrhe, Weihrauch. Von Jesus. Jesus war 1 oder 2 und hat seine ganze Familie versorgt. Schaut mal, Johannes 19,23. Jesus Gewand war ein Gewand eines reichen Mannes. Die Soldaten nun nahmen, als sie Jesus gekreuzigt hatte, seine Kleider und machten vier Teile, jedem Soldaten einen Teil und das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht, von oben an durchgewebt. So ein Untergewand haben nur hohe Oberste in der Gesellschaft gehabt. Deswegen haben sie es aufgeteilt, weil es viel wert war. Weil Jesus war für sie niemand. Sie haben ihn ja gekreuzigt. War einfach nur jemand, der gekreuzigt wird. Aber sie haben das Gewand gesehen und haben sich darum gestritten und haben es dann in vier Teile, um es zu verteilen, weil es so viel wert war. Jesus war reich, dass er einen Kassenwart hatte. Keinen guten, aber er hatte einen. Er hatte keinen guten, aber er hatte einen. Okay, jetzt überleg dir mal, du bist so reich, dass dein Kassenwart die ganze Zeit mit dir mitgehen muss. Jeden Tag hängt er dir am Zipfel. Okay. Das heißt, damit dein Kassenwart mit dir mitkommt, musst du reich sein. Okay. Stell mal vor, dein Steuerberater. Er macht es nicht. Er läuft dir nicht hinterher, wenn du arm bist. Er läuft dir hinterher, wenn du reich bist. Okay. So, er war zwar kein guter Kassenwart, okay, weil er hat immer wieder ein bisschen genommen, aber er war da. Markus 6,37. Die Jünger fragten, ob sie die 5000 Männer, okay, das waren ungefähr 20.000 Personen, sagen die Jünger, sollen wir für 200 Denare Brot holen für die, um sie alle zu versorgen? Wisst ihr, was das heißt? Sie hatten das Geld, um hier für 20.000 Menschen mal kurz ein Mahl zu zahlen. Jesus hat 3,5 Jahre, pass mal auf, Frauen können ab und zu gut essen, okay, aber 12 Männer. Junge Fisch, die verschlingen eine ganze Scheune, wenn es sein muss. Und Jesus hatte sie Tag ein, Tag aus, 3,5 Jahre mit sich. Du musst Geld haben, um das zu finanzieren zu können. Weißt du, ich meine so? Aber Jesus hatte ja, weißt du, das ist wirklich so. Aber Jesus, von Anfang an, Gold, Weihrauch, Myrrhe. Die Jünger waren reich. Jesus, seine Jünger waren keine irgendwelche Bettler. Jesus, seine Jünger waren Businessleute, die ihr eigenes Business hatten. Sie hatten ihre eigenen Schiffe. Okay, Ärzte, Zöllner, das waren alles gut betuchte Leute. Und dann hat er gut betuchte Frauen, die ihn ebenso mit ihm mitgegangen sind und ihm ebenso gegeben haben. So steht es in der Bibel. Aber das ist so ein Mythos, dass wenn Jesus sagt, folge mir nach, du musst alles, du lässt alles stehen und liegen. So für uns ist so Petrus, das ist so die krasse Geschichte, ohne Witz, das finde ich die krasse Geschichte. Und zwar, Jesus beruft Petrus. Aber bevor er Petrus beruft, wisst ihr, was er mit Petrus macht? Er sagt, hey, wirf mal deine Netze auf die andere Seite. Er macht es und dann hat er so viel an Fisch, dass die Netze anfingen zu reißen, dass er andere Schiffe anfragen musste, dass sie ihm helfen. Und dann waren da so viel Fisch, dass die Boote anfingen zu sinken. So, er hat den Fang seines Lebens. Und dann kommt er ans Ufer und Jesus sagt, jetzt folg mir nach. Das bedeutet, so sieht Jesus Reichtum an. Es ist nicht für dich, es ist fürs Königreich. Und du wirst aber davon trotzdem, was? genießen. Schaut mal, das macht gar keinen Sinn. Jesus, der hat jetzt den Fang seines Lebens. Wisst ihr, was das bedeutet damals? Das waren ungefähr 4 Jahresgehälter. Das einmal kurz gemacht hat. Aber wieso macht er das? So, und wir denken, weißt du, Jesus, Petrus, folge mir nach. Und die sind dann so geschwebt und haben ihre Boote zurückgelassen. Und die Boote, die sind noch immer irgendwo verwest auf dem See Genezareth. Nein, sie hatten ihre Person, die in ihren Booten weitergearbeitet haben. Sie hatten ein Unternehmen, das im Hintergrund weitergearbeitet hat. Er hat seine Tagelöhner, die sind jeden Tag weiterhin fischen gegangen. Woher weiß ich das? Am Ende, wo es Petrus noch immer nicht geblickt hat, das Erste, was er gemacht hat, er ist zurück zu seinem Boot. Das bedeutet, er hat das Unternehmen nicht verkauft, er hat das Boot nicht verkauft, er hat die Schiffe nicht verkauft, sondern er hat weiterhin Finanzen generiert. Aber trotzdem war er, wie wir es nennen würden, im Vollzeitdienst. Und deswegen sage ich, das Wichtige ist, und dann sagt, okay, und dann dieses eine noch, das Letzte, wo Jesus im Lukas 18, glaube ich, ist es, Lukas 18, ab Vers 17, Vers 18, wo es darum ging, wo der reiche Jüngling kam und er zu Jesus sagt, Jesus, was muss ich tun, um ins Reich Gottes aufgenommen zu werden? Und er sagt, tu die Gebote des Mose. Und er sagt, alles habe ich getan. Was muss ich noch tun? Und er sagt zu ihm, gib alles, verkaufe all deine Besitztümer und gebe es den Armen. Und er, weil Jesus wusste, dass er reich war, er war betrübt und ist weggegangen. So, Jesus hat nicht gesagt, hey, weißt du was, du musst in Armut leben. Jesus hat zu ihm aufgezeigt, dass Geld für ihn mehr wert war wie das Königreich. Das ist das, was Jesus ihm aufgezeigt hat. Weil der Segen des Herrn macht reich. Und dann sagt sogar die Bibel, dass er uns das Vermögen gibt, Reichtum zu schaffen. Wenn wir so gesegnet sind, dann kann Jesus nicht sagen, weißt du was, du musst alles aufgeben. Und dann weiter, zum Schluss sagt er noch, weißt du, wo er sagt, hey, du sollst alles aufgeben. Die meisten sollten ein bisschen weiterlesen, weil Jesus sagt, wer Vater, Mütter, Häuser, Äcker verlassen wird, dem werde ich in diesem Zeitalter Vielfaches zurückgeben. Wenn Jesus gegen Reichtum wäre, dann würde das keinen Sinn machen. Weil wenn ich einen Acker verlasse und er das Vielfache mir zurückgeben würde, was würde das dann für einen Sinn machen? Macht gar keinen Sinn. Jesus geht es gar nicht darum, sondern Jesus weiß, dass Finanzen können Dinge freisetzen. Finanzen, schaut mal, die Korinther und so weiter, die haben aus Mazedonien haben sie Spenden generiert und so weiter und wurde nach Israel gegeben. Warum? Nach Jerusalem gegeben, zu der Gemeinde, damit das Werk vollbracht werden kann. Mit Geld kann unheimlich viel gemacht werden. Das Problem ist nicht, dass wir Geld haben. Das Problem ist, wenn das Geld uns im Besitz hat. Wenn wir anfangen, unsere Entscheidung danach zu treffen, wie viel Geld wir haben, wie viel Geld wir gewinnen oder wie viel Geld wir verlieren, anstatt nach dem, was Gott für uns eigentlich gerne hätte. Abraham war so reich, Isaac war so reich, wurde immer reicher, bis er sehr reich war. Aber das Hauptaugenmerk war nicht sein Reichtum, sondern das Hauptaugenmerk war einfach, ich will das Werk des Herrn vollbringen. Amen. Der Segen des Herrn macht reich und eigenes Abmühen fügt dem nichts hinzu. Was ich gerne machen würde, ist einfach dadurch, dass einfach dieses, es ist wirklich in unserer Gesellschaft, wie wenn Armut etwas Demütiges wäre. Doch Armut hat nichts mit Demut zu tun. Oft eher was mit Faulheit oder zu langem Schlaf. Armut ist auch nichts, was man anstreben sollte. Für Armut brauchst du keinen Glauben, für Wohlstand und Reichtum aber schon. Armut ist nicht besser wie Reichtum. Armut wird eher als Fluch angesehen in der Bibel. Und was ich gerne machen würde, ich würde gerne einfach, wisst ihr, weil wir alle aus einem kirchlichen Hintergrund gekommen, weißt, wo uns eingetrichtert wurde oder möglicherweise bewusst oder unbewusst, dass einfach diese Armutsgelöbnisse etwas Besonderes sind es aber nicht. Armutsgelöbnisse sind eher töricht. Auf der anderen Seite, in der Zeit, wo die meisten Armutsgelöbnisse vorgelegt wurden, wurde die Kirche immer reicher, was ja dann überhaupt gar keinen Sinn macht. Okay, aber es geht hier darum, wenn die Kirche reich ist, dann muss es in ihren Mitgliedern ebenso gesehen werden. Ihr müsst auch verstehen, dass überall jede Nation, vor allem in Südamerika, da ist man gerade ziemlich stark dabei, wo der Katholizismus einfach sehr starken Einfluss hat. Obwohl humanitär brutal viel getan wird, das leugne ich nicht. Aber da ist es unheimlich schwierig, die Menschen da herauszuholen. Und diese Nationen sind heute noch in ganz starker Armut. Ganz starker. In der Soziologie, eins der Bücher, das habe ich gleich öfters erzählt, ist einfach die, ein Buch von Weber, der das geschrieben worden ist, das man im Studium lesen muss. Geht es darum, dass einfach aufzuzeigen, dass wo der Protestantismus und der Glaube an die Bibel vorgeherrscht hat, dass da immer Reichtum geschaffen worden ist, egal wie die Umstände waren. Und da, wo der Katholizismus war, immer Armut vorgeherrscht hat. Und sein Ding, er, das Max Weber, was er herausgefunden hat, er hat gesagt, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, was ich gesehen habe, weil er einfach diese zwei Städte nebeneinander gesehen hat, die eine Stadt war reich, die andere Stadt war arm, die eine Stadt war im Protestantismus, die andere war im Katholizismus, und er hat gesagt, die im Protestantismus, sie geben ihren Zehnten, sie leben nach den Königreichprinzipien, nach den biblischen Werten mit ihren Finanzen, und die im Katholizismus, sie leben im Gelöbnis der Armut. Und er hat gesagt, der Grund dafür ist biblische Prinzipien. Und was ich wirklich möchte, dass wir aufstehen, und wer es auch fühlt, ist einfach aufzustehen, dass wir einfach dieses Gelöbnis, diesen Fluch, dieses Armutsgelöbnisses über uns zerbrechen. Okay? Dass wir einfach schauen, wirklich, dass Gott uns anfängt. Weil das Ding ist, es gibt, das werde ich nächste Woche aufzeigen, es gibt einfach Armut, die heraus aus einer Situation entstanden ist, weil die du möglicherweise, die durch etwas passiert ist, durch Dinge, die in deinem Leben passiert sind, einfach du in Armut hineingeschlittert bist, okay? Das ist etwas, was passieren kann. Aber dann gibt es Armut, die über Generationen geht. Okay, wo du siehst, dass deine Familie einfach wirklich immer in Armut gelebt hat, beziehungsweise zum Teil gearbeitet haben, einfach gearbeitet haben bis zum Umfallen, und trotzdem, was du siehst, ist nicht, dass Reichtum geschaffen worden ist. Und das ist ein Fluch. Und nächste Woche will ich einfach schauen, dass wir diesen Generationsfluch zerbrechen. Weil das Ding ist, das ist etwas, auch wenn du willst, ist irgendetwas in dir drin, wo es nicht erlaubt, dass du die Finanzen so einsetzt, wo du sie einsetzen sollst. Und auf einmal, obwohl du Geld verdienst, ist am Ende des Monats kaum was da. Und das ist nicht Gottes Bestimmung. Das ist ein Fluch, der auf unserem Leben liegt. Okay? Und Vater, ich danke dir und ich preise dich, Vater. Ich danke dir, Vater, dass dein Segen reich macht und Vater eigenes Abmühen dem nichts hinzufügt. Vater, und wir stehen hier vor dir, Vater, und wir beten, Herr. Wo wir beeinflusst worden sind, Vater, von dieser falschen Lehre, Vater, dass das Armutsgelöbnis, Vater, das durch viele Mönche entstanden ist, Vater, die vielleicht sogar im guten Herzen es getan haben, aber die einfach einen Fluch auf die Gemeinde gebracht haben, Vater, auf einzelne Personen, Vater. Ich bitte dich, Vater, dass du es uns offenbarst, Vater. Und ich bete, Vater, dass dieses Gelöbnis, dieses Armutsgelöbnis zerbrochen wird, Vater, über unserem Leben, in Jesu Namen. Vater, wo das Gedankengut uns nicht zugelassen hat, dass wir anfangen, Vater, Finanzen als Investment zu sehen, sondern als eine Ausgabe, und dass am Ende des Monats für uns nichts übrig ist. Vater, ich spreche einen Stopp dem entgegen, in Jesu Namen. Und ich sage, Vater, dass Finanzen freigesetzt werden, Vater, und dass meine Geschwister, Vater, Freude haben werden, Vater, an dem, mit dem du sie segnest, Herr. Vater, in Jesu Namen zerbreche ich, Vater, den Fluch des Armutsgelöbnisses über uns in Jesu Namen, über uns als Haus in Jesu Namen, und ich sage, Vater, dass der Segen des Herrn reich macht, Vater, und eigenes Abmühen dem nichts hinzufügt, Vater. Vater, ich spreche, Vater, dass du unseren Bedarf erfüllst, Vater, nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit im Himmel, Herr. Vater, ich danke dir und ich preise dich, Vater, und in Jesu Namen, Vater, zerbreche ich, Vater, auch diesen Fluch über unseren Gedanken, diesen Fluch über unseren Gefühlen, diesen Fluch in Jesu Namen, und löse uns heraus, Vater, sogar, Vater, aus der Bindung zu unserer Familie, die in diesem drin bleiben möchte, in Jesu Namen. Vater, ich bete, Vater, dass
dieser Segen, der reich macht, der von dir kommt, Vater, dass er erkannt wird, Vater, in Beförderungen, Vater, in neuen Aufträgen, Herr, Vater, in Gehaltserhöhungen, Vater, in Ideen, die die Menschheit verändern werden, in Jesu Namen, Vater. Vater, wir beten, Vater, dass du uns reich machst, Vater, aber dass wir dann das Herz haben, Vater, zu hören, welchen Anteil wir uns rausnehmen sollen, weil du es uns hast. Vater, ich bete, Vater, und ich zerbreche diesen Fluch des Armutsgelöbnisses über uns als Haus in Jesu Namen. Und ich sage, Vater, dass wir bereit sind, dass du unser Herz formst, dass wir ein Herz bekommen, Vater, das nach deinem Herzen ist, Vater, dass wir nicht nach Reichtum streben, sondern dass wir nach deinem Königreich streben. In Jesu Namen. Amen. Amen.